Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr für euch hier auf Radio X mit der Frequenz 91.8 MHz. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, dass ihr Politopia-Magazin hört. Heute spreche ich über ein Thema oder besser gesagt, ich spreche heute über eine Veranstaltung, die ist hinter uns, die haben wir hinter uns gelassen und zwar exakt am 8. Juni diesen Jahres. Ihr könnt euch schon denken, um was es sich geht. Es ging um die Europawahl, die am 9. Juni hier in Europa stattgefunden hat. Und da gab es einen sogenannten Tag X, der war auf dem Opernplatz mit ganz vielen Ständen, Menschen, unterschiedliche Programme, die auf der Bühne gezeigt und gehört werden konnten. Ja, an dem Tag war ich selbstverständlich auch vor Ort und wollte einfach mal ein paar O-Töne anbahnen. Und diese O-Töne, die habe ich natürlich jetzt hier für euch vorbereitet. Ich habe mich mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Also was bedeutet Demokratie, beziehungsweise wohin geht das mit der Demokratie oder vielleicht noch viel besser, was muss man denn anders machen in der Demokratie, um sie zu retten? Weil anscheinend, so wie ich das jetzt auch von vielen anderen verstanden und auch selber manchmal wahrnehme, ist, wie ist denn die Demokratie eigentlich in Gefahr? Was bringt sie denn in Gefahr? Und was vielleicht muss verändert werden? Ich habe hier nicht nur O-Töne, sprich von Menschen, die da vorbeigelaufen sind. Also ich bin tatsächlich direkt an die Stände hin und habe Menschen befragt zu diesem Thema. Und zwar war ich auf 4 Ständen. Einmal Mera 25, einer neuen transeuropäischen Partei. Dann war ich auf dem Stand Oma gegen Rechts. Dann war ich auf einem Stand, da geht es um Business Crime Control, also BCC als Abkürzung. Und am Schluss war ich tatsächlich an einem Stand, die nennt sich Mehr Demokratie, hat auch einen Landesverband hier in Hessen, in Laubach. Und ja, das waren jetzt so meine 4 Stände, die ich zu diesem Thema, was bedeutet mehr Demokratie und was bedeutet die Veränderung für die Demokratie? Ich würde jetzt tatsächlich auch kurz noch ein paar Infos zu den einzelnen Gruppen, die ich gerade genannt habe. Das ist das erste Interview mit Mera 25, denn ihre europäische Nuance, ihr europäischer Blick war zunehmend Ungleichheit, heißt es. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Dann ein anderer Punkt, sinkende Lebensstandards, wie zum Beispiel die Preise für grundlegende Güter, sind in die Höhe geschossen, während es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt oder vielleicht sogar auch Arbeitsplätze, die gerecht bezahlt entlohnt werden. Umweltkatastrophen und planetare Erhitzung. Die Zeit läuft ab, um den Klimawandel aufzuhalten. Ein anderer Punkt ist Krieg. Wir wollen keine Unterstützung von Kriegen, keine Aufrüstungsspiralen, keine gefährliche Logik militärischer Abschreckung und keine Blockkonfrontation. Ein anderer Punkt, da geht es um Völkermord in Gaza. Gemeinsam mit Stimmen der palästinensischen Bewegung und der internationalen Gemeinschaft erheben wir Anklage gegen die israelische Apartheid, Genozid und die deutsche Mitschuld. Ein anderer Punkt, der hier von Mera 25 in die Europawahl mitgenommen wurde, war Politikverdrossenheit. Der Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Institutionen und dem politischen Establishment fördert die Akzeptanz von Autoritarismus und die Diskriminierung von Minderheiten. Ein weiterer Punkt, da geht es um schwindende öffentliche Dienstleistungen. Öffentliche Güter werden zunehmend privatisiert und eine gleichberechtigte und bedarfsgerechte Leistungserbringung ist nicht mehr gegeben. Also das jetzt erstmal zu den europäischen Punkten, die dort auch von dem Vincent Welsch tatsächlich auch nochmal kurz zusammengefasst wird.
Wir sind hier am Tag X vor der Alten Oper und was soll denn an Europa tatsächlich demokratisiert werden? Und vor allen Dingen, warum steht Mera 25 dafür?
Ja gut, Vincent Welsch, mein Name, von der transnationalen Partei und Bewegung Mera 25. Wir machen heute hier Wahlkampf für unseren Antritt zur Europawahl mit einem einheitlichen Programm über europäische Grenzen hinweg. In Griechenland, Italien und Deutschland stehen wir auf dem Stimmzettel, um für eine groß angelegte Transformation der europäischen Wirtschaft, aber auch des politischen Systems an sich einzustehen und zu mobilisieren. Teil unserer Programmatik, was Europa jetzt dringend braucht, unserer Meinung nach, ist ein Green Deal. Das heißt, radikale Veränderung durch massiv ausgeweitete öffentliche Investitionen im Bereich die Wärmewende, die Mobilität und Energiewende, um unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren. Wir brauchen europäische Unabhängigkeit. Das muss man mehrdimensional denken, einmal auf der persönlichen Ebene. Wir brauchen Freiheit, individuelle Selbstbestimmung, die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und frei zu entfalten. Und da haben wir Policies wie eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, eine Jobgarantie, ein Lebenseinkommen, um ein Mindestmaß an sozialer Absicherung zu schaffen. Gleichsam aber auch müssen wir Unabhängigkeit im größeren Maßstab denken. Einmal geopolitisch, wir müssen uns also sicherheitsmäßig emanzipieren von den USA. Wir brauchen ein blockfreies Europa, was sich für friedliche internationale Beziehungen einsetzt. Wir brauchen handelspolitische Unabhängigkeit. Wir müssen den profitorientierten neoliberalen Modus der Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte überwinden und stattdessen hinfinden zu einer kooperativen globalen Arbeitsteilung, die entlang der gesamten Lieferketten für soziale Gerechtigkeit und ökologisch nachhaltig sorgt, die die Interessen des globalen Südens auch gleichberechtigt mit berücksichtigt. Wir brauchen ferner energiepolitische Unabhängigkeit in Europa. Wir brauchen eine europäische grüne Energieunion, die Solarstrom aus dem Süden mit Windstrom aus dem Norden kombiniert, die künstliche Strombörsen abschafft und dafür sorgt, dass Energiearmut in Europa der Vergangenheit angehört. Wir brauchen zuletzt aber auch aktive Industriepolitik. Wir müssen aufhören, blind Großkonzerne zu subventionieren und deren Profite abzusichern. Wir müssen demokratisch von unten Konglomerate aufbauen in Europa, die verwaltet werden von der Belegschaft selbst, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitspracherechte haben. Wenn wir im politischen System auch neue Formen der Mitbestimmung etablieren, beispielsweise Elemente der deliberativen Demokratie, gelose Versammlungen auf allen administrativen Ebenen, kommunal, regional, national, gesamteuropäisch, dann wird es möglich sein, den Aufstieg extremistischer antidemokratischer Kräfte zu verhindern, aufzuhalten und stattdessen wieder Vertrauen in den politischen Prozess und unsere demokratischen Institutionen zu wecken. Die Leute müssen sich aber ernst genommen fühlen, gehört fühlen, wahr und mitgenommen fühlen von der Politik. Und wenn sie da direkt partizipieren können, wird es dabei helfen, die Politikübertragenheit abzubauen. Das wünschen wir uns für Europa. Deswegen sind wir heute mit am Start hier am U-Bahn-Platz bei der Vote of the Year Kundgebung und rufen alle dazu auf, am Sonntag für demokratische Parteien abzustimmen und wählen zu gehen, um unsere Zukunft lebenswert und nachhaltig zu gestalten. Vielen Dank.
Ihr seid heute hier auch am Kreuztag, am 8. Juni an der Alten Oper. Warum wollt ihr hier mit dem Stand sein und warum Europa demokratisieren?
Das Geld muss weg von den Oligarchen in die Taschen der Bevölkerung, wo es auch reingehört.
Demokratiemangel stärkt die Rechten.
Ja, die Leute aus der Ohnmacht holen und wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben geben und mitbestimmen. Das ist mir wichtig.
Warum ich Europa demokratisieren will? Ich möchte Freiheit für alle, gleiche Rechte für alle und Wohlstand für alle.
Für mich ist entscheidend der extreme Rechtsruck in Europa und besonders in Deutschland, der eine Gefahr für mich darstellt und für alle migrantischen Menschen, für muslimische Menschen. Und da muss man ein klares Zeichen dagegen setzen und auch insbesondere ja, in Deutschland die Staatssaison, die für mich auch ein Ausdruck von Diskriminierung und von rassistischen Ansichten ist.
So, eine weitere Gruppe, ein weiterer Verein, der nennt sich Omas gegen Rechts. Sie sagen auch, worum es geht. Sie engagieren sich. Sie sagen, sie sind viele und sie stehen für demokratische Werte, für Vielfalt aller Kulturen und Nationalitäten, für Toleranz und ein respektvolles Miteinander, verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und gegen rechtspopulistische Strömungen sind sie, gegen Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund und gegen jegliche Stigmatisierung, gegen alle Formen der Gewalt. Ja, Omas gegen Rechts, auch sie waren und hatten dort einen Stand und jetzt hören wir, was die uns zu sagen haben.
Omas gegen Rechts, auch hier am Opernplatz, womit beschäftigen sich die Omas gegen Rechts, was sind eure Forderungen und ja, was möchten Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Wir sind gegen jede Form von Rassismus, gegen jede Form von Antisemitismus, gegen jede Form jedweder Diskriminierung. Wir treten ein für Demokratie, für Menschenrechte, ist uns ganz, ganz wichtig, für unser Grundgesetz. Und wir kämpfen gegen alles, was gegen das Grundgesetz, gegen unsere Verfassung und gegen unsere liberale, demokratische Ordnung ist.
Ja, wir sind heute hier einen Tag vor den Wahlen, denn diese Wahlen dieses Jahr und nächstes Jahr sind extrem wichtig für unsere Freiheit, für unsere Demokratie. Wir sind seit Monaten auf der Straße, engagieren uns für die Demokratie gegen Rechtsextremismus, dass die Leute wählen gehen, denn Demokratie kann man auch verlieren und das geht schneller. Und leider erinnern sehr viele Dinge an 1933. Der Korrektivreport hat das aufgedeckt, was die wirklichen Pläne dieser AfD, demokratiefeindlichen, völkisch-nationalen Partei sind. Und dagegen stehen wir. Wir stehen auf der Basis des Grundgesetzes gegen jede Form von Extremismus. Wir sind nicht extremistisch, in keiner Weise. Wir verurteilen allen Extremismus, aber wir erachten den Rechtsextremismus als die größte Gefahr in unserem Land, weil die populistischen Aussagen Zuspruch finden mit ihren scheinbar einfachen Lösungen, die nie Lösungen werden würden, aber sie finden Zuspruch bei vielen Leuten. Und gerade diese Leute wären die größten Verlierer, wenn sie die AfD wählen würde. Und davor wollen wir warnen.
Mit unserem Auftreten in der Öffentlichkeit wollen wir vielen, vielen Menschen Mut machen, sich zu engagieren und zu ihren Positionen zu stehen. Und das ist eigentlich eine Mission, die wir haben. Mut machen. Mut machen, sich zur Demokratie zu bekennen, zu dem, was ihnen wichtig ist im Zusammenleben miteinander und sich nicht einschüchtern zu lassen von dem, was von den rechten Rändern auf sie gerade einstürzt oder auch von anderen extremistischen Gruppierungen.
Demokratie ist jetzt öfters mal in der Aussage gefallen. Was ist nochmal Demokratie stärken? In welche Richtung geht das? Und gibt es vielleicht neue Formen der Demokratisierung? Hätten denn die Omas gegen Rechts auch einige Ideen für die Jüngeren?
Wenn es nach uns geht, würden wir natürlich eine sozialverträgliche, ökologische Demokratie gerne haben. Denn der Umweltschutz, der Klimaschutz ist in der letzten Zeit runtergefallen. Und man hat nicht verstanden, wie andere Länder, dass man mit Investitionen in den Klimaschutz die Wirtschaft auch fördern kann. Man hat das verteufelt für kurzfristige Interessen. Und man hat den Leuten Angst gemacht, unnötigerweise, vor bestimmten Maßnahmen. Wir würden uns auch freuen, wenn die Schere nicht mehr größer wird. Das, glaube ich, wird übersehen. Ich habe bei einer anderen Veranstaltung, habe ich die Woche Politiker gefragt, im Rahmen der Europawahl, weil ja überall der Rechtsruck ist. Was für Ursachen für den Rechtsruck sehen Sie jetzt, wenn Sie Migration mal weglassen? was für Ursachen sehen Sie dann noch? Denn die Schulen werden immer noch marode, die Straßen werden marode, das Gesundheitssystem wäre immer noch kaputt gespart. Da fiel Ihnen die Antwort nicht so ganz rein. Ein FDP-Mann sprach von Trickle Down, also übersetzt, er sagt, kommt ja runter, aber wir wissen, dass es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, wir würden uns eine etwas sozialere, damit die Schere wieder kleiner wird. Die an den ganzen Krisen haben die super, und ich spreche nur von den Superreichen, die haben alle verdient und wir anderen haben, sind alle anderen sind ärmer geworden. Und man schaut immer nur, wie man unten sparen kann. Man guckt nicht auf ganz oben und nimmt die mit in die Verantwortung. Auch das ist in unserem Grundgesetz. Soziale Gerechtigkeit und Ausgleich, auch das ist eine Forderung unseres Grundgesetzes, die leider in den letzten Jahren vergessen wurde.
Noch ein Aspekt. Morgen wählen wir. Und wir dürfen immer wieder wählen, aber in zeitlich großen Abständen. Die Wahl ist ein sehr starkes Recht, was wir haben in der Demokratie, das jeder nutzen sollte. Deswegen morgen alle wählen gehen. Aber es ist nicht das Einzige, was wir demokratisch tun können. Und ich glaube, unsere Demokratie täte gut daran, auch andere Formen demokratischer Beteiligung zu unterstützen, mehr Partizipation zu ermöglichen und gerade für junge Menschen Räume zu eröffnen, in denen sie ihre Vorstellungen von unserem gemeinsamen Zusammenleben stärker artikulieren können. Also das artikulieren können, was sie brauchen für eine gute Zukunft und nicht nur artikulieren können, sondern das dann auch Folgen hat, politische Folgen. Und das, was wir Omas machen, ist, den Menschen, den Jungen, den Älteren, den Mittleren Mut zu machen, sich politisch zu engagieren, sich in Vereinen zu engagieren, sich da zu engagieren, wo sie etwas für unser Zusammenleben tun können. Denn das ist Demokratie. Alle zusammen für dieses Gemeinwesen, was wir haben, zu leisten. Ja? Aber es müssen die Räume geschaffen werden und es müssen die Stimmen, die von unten kommen, ernst genommen werden und in Politik umgesetzt werden. Da, wo nur gehört wird und nichts gemacht wird, entsteht Frustration. Da, wo gehört wird und umgesetzt wird, da entsteht Demokratie.
Vielen lieben Dank. Eine weitere Gruppe oder einen weiteren Stand, den ich vor Ort entdeckt habe, da ging es um BCC, also Business Crime Control. Und die wurden in den 90er, Anfang der 90er Jahre gegründet und beschäftigen sich seither mit Fallanalysen, Recherchen, wissenschaftlich gestützte Beratung und öffentliche Aufklärungsarbeit über die Sozialschädlichkeit und Umweltfreundlichkeit der kriminellen Ökonomie zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität und Korruption. Und Korruption einen eigenständigen, vom Kapitalformen Mainstream abweichenden Beitrag möchten Sie gerne in dieser Form hier leisten. Ich sag mal, die wichtige oder die wirksame Waffe ist die Herstellung von Öffentlichkeit über Themen, die entweder keinen Eingang in die größeren Medien finden oder bewusst manchmal auch nur durch Unwissenheit oberflächlich arbeitender Journalisten verzerrt oder völlig falsch dargestellt werden. Und daher stehen BCC, diesen Journalismus, deren Arbeitsbedingungen Sie kennen, auch gerne beratend zur Seite. Ja, bei Business Crime Control ist ein Verein, sind Wissenschaftler, Publizisten, Journalisten, Juristen, Gewerkschafter, Interessierte, Zeitgenossen und politisch Aktive zusammengeschlossen. Und daneben auch viele Personen, Arbeitnehmerinnen, Freiberufler von Banken und Versicherungen, Geschädigte, auch mittelständische Unternehmen, die Opfer wirtschaftskrimineller Machenschaften geworden sind. Ja, das jetzt erstmal zu Business Crime Control. Euch auf jeden Fall erstmal viel Freude beim Zuhören. So, jetzt bin ich hier beim Business Crime Control und ich habe jemanden hier. Worum geht's denn eigentlich, wenn Sie über Crime sprechen in Bezug auf Demokratie?
Ja, Business Crime heißt ja Verbrechen im Geschäftlichen, ne? Verbrechen von Unternehmen. Nehmen wir mal das Beispiel Cum-Ex, größter Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik, oder Wirecard, ein betrügerisches Unternehmen, was Milliardenschäden verursacht hat. Der Verein Business Crime Control ist 1991 gegründet worden, um aufzuklären über solche Wirtschaftsverbrechen.
Was ist denn seitdem jetzt die letzten gute 30 Jahren passiert? Inwieweit hat sich ja die Verbrechen aufgeklärt?
Ja, also es ist natürlich schon etwas passiert. Es sind gesetzliche Voraussetzungen hier und da geschaffen worden. Es sind auch Einrichtungen geschaffen worden, wie jetzt zum Beispiel eine neue Institution in Frankfurt, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Aber es geschieht noch viel zu wenig. Ja. Die Bundesrepublik gilt in ganz Europa immer noch als ein Hort für Geldwäsche. Da müsste also noch viel mehr passieren, also vor allen Dingen auch gesetzliche Verschärfung und vor allen Dingen die Verfolgung von solchen Sachen müsste viel stärker noch passieren, indem man auch Personal einstellt. Man hat irgendwann mal berechnet, dass jeder Steuerfahnder das Vielfache seines Gehaltes im Grunde reinbringt durch die Verhinderung von Kriminalität. Da fragt man sich, warum nicht viel mehr Leute eingestellt werden. Wir haben ja jetzt den neuesten Fall mit der Staatsanwältin Prohilker, die sehr verdienstvoll diese Cum-Ex-Verfahren in Gang gesetzt hat, aber im Grunde jetzt auch, natürlich nachdem da viele Staatsanwälte eingestellt wurden, sagt, jetzt habe ich mal mein Werk hier, soweit es ging, getan, aber ich sehe, dass immer noch eher die Kleinen verfolgt werden, die Großen noch laufen gelassen werden. Ich gehe jetzt mal auf ein anderes Feld. Sie ist zu einer Nichtregierungsorganisation der Bürgerinitiative Finanzwende. Jetzt will sie gehen. Wir haben, um das mal zu sagen, als Business Crime Control sie schon eingeladen auf unserer Jahrestagung im Herbst, die sich wieder diesen Themen widmet, zu kommen. Sie konnte natürlich im Moment noch überhaupt nicht zusagen, weil sie erst mal bei der Finanzwende ankommen muss. Ja.
Finanzwende hat jetzt tatsächlich vor 2 Wochen hier eine kleine Aktion gemacht, haben eine Notbremse aufgebaut. Da hieß es, dass tatsächlich in der Hauptversammlung der Deutschen Bank auch wieder die Bonis an die großen Organisatoren und Organisatorinnen verteilt wurde. Ist das auch ein Teil dieser, ich sag mal, Business Crime?
Ja, ich denke schon. Ich meine, wofür kriegen diejenigen, die sowieso schon exorbitante Gehälter haben, Boni im Grunde dafür, dass sie jetzt, sagen wir mal, nicht irgendwelche kriminellen Dinge machen, aber dass sie doch bei der unglaublichen Ungleichverteilung in diesem Land und natürlich nicht nur in diesem Land kräftigst mithelfen. Ne? Sie helfen damit mit, dass die Banken unglaublich hohe Gewinne machen und andere großen international aufgestellten Multis auch unsägliche Gewinne machen und die Ungleichverteilung insgesamt weitergeht und weitergeht. Ne? Dafür bekommen sie dann wahrscheinlich Boni. Sie bekommen nicht dafür Boni, dass sie für mehr Steuergerechtigkeit etwas tun. Ja.
Vielleicht ein bisschen was über die Zukunft. Wie stellt sich jetzt Business Crime Control die Zukunft vor? Was sind neue Demokratisierungsansätze?
Gut, also wir haben so eine These der kriminalpräventiven Mitbestimmung oder noch weitergehender kriminalpräventive Wirtschaftsdemokratie. Also kriminalpräventive Wirtschaftsmitbestimmung hieße ja, dass Betriebsräte oder andere im Betrieben mehr Transparenz einfordern können und im Betrieben schon verhindern können, dass irgendwelche Machenschaften laufen. Das wäre so die eine Sache. Darüber hinausgehend wäre natürlich die Vorstellung einer kriminalpräventiven Wirtschaftsdemokratie, das wäre sehr viel umfangreicher. Der Begriff Wirtschaftsdemokratie stammt ja aus den 20er Jahren. Ein sozialdemokratischer Theoretiker namens Fritz Tarnow hat das damals aufgestellt, weiß heute wahrscheinlich kaum noch jemand. Wir verwenden es, weil es ein plastischer Begriff ist dafür, dass im Moment eigentlich von wirklicher Demokratie in der Wirtschaft gar nicht die Rede sein kann. Sondern es bestimmen die Vorstände, natürlich etwas kontrolliert durch Aufsichtsräte oder gesetzliche Voraussetzungen. Es gibt halt Mitbestimmung teilweise, aber das reicht nicht. Das kann man nicht als wirkliche Wirtschaftsdemokratie sehen.
Vielen lieben Dank.
Bitte sehr.
Ja, ein weiterer und letzter Stand, den ich heute auch tatsächlich vorstellen wollte, heißt der Verein Mehr Demokratie. Und hier geht es tatsächlich um verschiedene Gesichtspunkte und Arbeitsthematiken, wie zum Beispiel Beratung, ein Demokratie-Magazin, was sie herausbringen. Es ist selbstverständlich auch in verschiedenen Fragen der Demokratie, tun sie sich selbst auch nochmal Aufgaben setzen, wie zum Beispiel eine Veränderung oder eine Gesetzesgebung, jetzt ganz speziell auf Thema Datensicherung. Und ja, also es gibt einen Landesverband in Baden-Württemberg, in Bayern, in Berlin, Niedersachsen, Hamburg, auch hier in Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, in Mecklenburg, Vorpommern, genauso wie Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Also für euch, falls ihr da Interesse habt, auch in so einen Landesverband euch zu engagieren, um mehr Demokratie oder weitere Punkte der Demokratie zu erweitern, seid ihr selbstverständlich bei jedem dieser vorgestellten Stände auch herzlich willkommen. Jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören von Mehr Demokratie.
Also ich stehe jetzt hier an einem Stand Mehr Demokratie. Hier steht tatsächlich das unvollendete Europa oder die unvollendete Europademokratie. Was ist denn genau unvollendet an der europäischen Demokratie?
Ja, das ist halt eben ein Projekt. Demokratie ist ein Projekt, so wie jede Gesellschaft sich weiterentwickelt, müssen sich auch die Institutionen weiterentwickeln. Und das, was wir momentan erleben, ist entstanden vor, also inzwischen würde ich sagen 200 Jahren vielleicht, also nach der Französischen Revolution. Aber das war natürlich nur der Beginn. Und so wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, muss sich unbedingt auch die Demokratie weiterentwickeln. Und daran müssen wir alle arbeiten. Nämlich Demos kommt ja vom Volk, also der Souverän, wenn das das Volk ist, dann muss von unten her die Veränderung kommen.
Ja, wir brauchen vor allem mehr Beteiligung durch die normale Bevölkerung an Sachthemen, also sachbezogene Politik und weniger dieses Machtstreben, was wir oft haben, dass jede Partei, jeder Politiker versucht, möglichst viel Einfluss zu gewinnen in den Parlamenten, um die Dinge durchzubekommen, die sie oder er durchbekommen will. Sondern wir bräuchten viel mehr eine Anbindung an die Bevölkerung. Wir müssten mal das Prinzip der repräsentativen Parlamente richtig ernst nehmen, insofern, dass wir sagen, wir machen sie zu einem Zentrum für die Demokratie. Jede Bürgerinitiative kann Vorschläge einbringen, die dann dort diskutiert werden können. Und das würde dann sozusagen unseren Parlamentarismus richtig aufwerten.
Würde das auch europäisch funktionieren und wenn ja, wie?
Müsste man ausprobieren. Also ich meine, das ist halt, je größer das ist, desto schwieriger ist natürlich die direkte Demokratie. Weil um Leute eben teilnehmen zu lassen oder teilhaben zu lassen, braucht man tatsächlich die Nähe und man muss zuhören können, was das Individuum, jedes Einzelne, ein Individuum, eine Stimme, was jedes Individuum zu sagen hat. Wir hätten eigentlich alle was zu sagen, denke ich. Und wie kann man das, je größer die Sache ist, desto schwieriger ist es. Da ist, glaube ich, Subsidiarität gut verstanden eine sehr interessante Sache. Das sind alles Konzepte, die schon alt sind, aber die wirklich gut gelebt werden müssen. Leider existiert dieses Subsidiaritätsprinzip sehr schlecht. Also wenn wir uns hier in Deutschland das System angucken, die Kommunen, wo wir eigentlich leben und wirklich teilhaben könnten, die kriegen sehr wenig Ressourcen. Das sind die armen Kommunen. Das Geld wird ganz anders verteilt. Und die Kommunen, die wirklich, sagen wir mal, die ganze Sozialpolitik machen müssten, die haben wenig Ressourcen. Das spürt man jetzt gerade besonders stark wieder mal. Und das erschwert natürlich, oder beziehungsweise das ist total gegen dieses Prinzip der Subsidiarität und ist also von daher eine unvollkommene Demokratie, weil dieses Prinzip ganz wichtig ist. Also ich denke, auch auf europäischer Ebene wäre das durchaus machbar. Genauso, überall. Nur, ich finde schon mal den Föderalismus, trotz all der Probleme, die es gibt, sagen wir mal in der Bildungspolitik und so weiter, also vor allen Dingen, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht,
und die Leute ja doch sehr mobil sind und vielleicht mal umziehen oder so, ist das ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es gut, wenn jede Gemeinde oder jede Gruppe oder so einfach für sich selber entscheiden kann. Daher, ich denke, eine andere Sache, die wir heute merken, ist auch diese Notwendigkeit der Vergesellschaftung, die man sehr trennen muss von der Verstaatlichung. Weil man merkt, dass der Staat, so wie wir die Demokratie oder das, was wir Demokratie nennen, leben, oft eben, weil es ja um Macht, also sagen wir mal Macht in dem Sinn von Herrschaft, denn Macht ist eigentlich was Gutes, Macht kommt von Machen, aber Herrschaft, das kommt eben von dem Herrn, der über allem steht und der bestimmt. Und es geht also, es geht um Herrschaft, wer setzt sich durch und gibt an, was gemacht wird. Das sollte nicht so sein in der Demokratie, sondern es sollte mehr, ja, die Leute, die selbst Betroffenen, sollten viel stärker mitreden können. Wir brauchen Räte von Betroffenen. Sowas müsste also eben daher Bürgerräte, egal in welchen, Klimaräte, Care-Räte und so weiter. Sowas bräuchte es. Das wäre eben diese Subsidiarität.
Ja, gerade die Europäische Union kann man wunderbar weiterentwickeln. Wir haben ja jetzt seit ein paar Jahren sogar die Europäische Bürgerinitiative relativ neu, die ja tatsächlich zu mehreren Bürgerinitiativen geführt hat, die sich dann allerdings nicht an das Parlament, sondern an die Kommission wenden. Und das bräuchte es eben auch parlamentsbezogen. Überhaupt sind wir der Meinung, dass das Parlament eigentlich im Zentrum stehen müsste und nicht so sehr die Kommission. Auch die EU hat das Thema Bürgerräte beispielsweise ja jetzt aufgegriffen. Sie hat ja letztes Jahr diesen Bürgerrat mit 800 Personen durchgeführt, wo sie entgegen unseren Vorschlägen, wir wollten ja, dass die gelost werden, die Menschen, allerdings darauf bestanden hat, dass auch Beamte der EU da mit da drin sind. Aber gut, immerhin haben sie das gemacht und das kann man alles weiterentwickeln. Also im Prinzip ist das nicht in Stein gegossen, sondern braucht Weiterentwicklung und zwar sogar dringend. Je mehr wir daran festhalten, dass es so bleiben sollte, wie es ist, umso schlechter. Und immerhin hat es ja letztes Jahr einen Beschluss des Europäischen Parlaments gegeben, die sagen, wir brauchen eine Erneuerung der EU und viele Parteien haben der Idee, einen Konvent zu begründen für die Erneuerung der EU zugestimmt. Leider sind danach wiederum keine Schritte erfolgt und zur praktischen Umsetzung auch ist nicht klar, wie so ein solcher Konvent zustande kommen soll. Aber Mehr Demokratie hat Vorschläge dazu unterbreitet, haben wir uns gestern in einem Vortrag uns anhören können. Ja, und das kann man eben wunderbar weiterentwickeln.
Also Demokratie nicht nur in der Republik, sondern auch europaweit im Prozess möglich und erneuerbar.
Ganz genau. Also gerade europaweit ist eben auch sehr wichtiger Fokus. Die EU ist sehr wichtig und sie ist ja auch sehr gut. Man kann das noch weiter spinnen. Global gesehen, es gibt ja die We the People's Organisation, die gerne, die sozusagen, was jetzt auch Vereinte Nationen betrifft, also diese globale Demokratie, globalen Demokratiesinn weiterentwickeln möchte. Selbst das geht ja natürlich, auch da ist viel zu tun noch. Aber lassen Sie uns in Europa bleiben, da haben wir konkrete Dinge ausgearbeitet und das kann man ja auf unserer Homepage auch nachsehen. Wir haben ein Positionspapier von Mehr Demokratie zur Reform der Europäischen Union. Ja, Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Solidarität ist auch ein wichtiges Prinzip dabei, was Sie erwähnt haben. Ne?
Und vor allen Dingen, also was ich zum Beispiel jetzt hier schön finde an den Europawahlen unter anderem, ist, dass diese 5%-Klausel nicht da ist. Das heißt, dieses sogenannte nützliche Wählen, was eigentlich gegen etwas wählen ist, ausgeschaltet wird. Ich finde das sehr ärgerlich, wenn man bei Wahlen so abstimmen muss, man wählt, den man überhaupt nicht gut findet, einfach nur, weil die Alternative so schrecklich ist, dass einem gar keine andere Alternative übrig bleibt. Das finde ich zum Beispiel fürchterlich. Also, und ich finde es schade, wenn ich mir angucke, wer hier in Deutschland nicht repräsentiert ist in vielen Parlamenten. Das sind die Leute, die halt nicht nützlich wählen, sondern die einfach die Partei wählen, die sie vielleicht, die ein Programm hat, das ihnen am meisten entspricht, aber die einfach die 5%-Klausel nicht erreicht und von daher draußen bleibt. Das finde ich also undemokratisch, weil diese Leute haben ihre Stimme verloren.
Weil da wollen Sie ja auf EU-Ebene fürs EU-Parlament auch eine Sperrklausel einführen, ne?
Und das finde ich unmöglich.
Hier in Frankfurt sind da 10 Parteien im Stadtparlament und das stört jetzt auch die großen Parteien. Deswegen wollen Sie dort auch eine Sperrklausel einführen. Und das sind alles bedenkliche Entwicklungen. Es sollte eigentlich mehr Beteiligung statt weniger geben. Ne?
Ganz genau. Das ist ganz genau, weil das schließt viele Bürger aus und Bürgerinnen. Und das finde ich sehr schade, weil ich meine, natürlich, es wird mehr Aushandlungen geben müssen, aber es gibt Länder, wir sehen, also es gibt ja andere Länder, wie zum Beispiel Holland oder so, also die Niederlande, die haben ja auch Koalitionen von ich weiß nicht wie viele Parteien und so. Es macht das Regieren sicherlich etwas schwieriger, aber ja gut, warum soll es unbedingt leicht sein? Und zwar leicht für wen? Leicht für wen? Damit sich gewisse Leute einfach durchsetzen, finde ich bedenklich. Ja, ich finde auch, die Gewaltenteilung sollte genauer sein. Wenn jemand, also eigentlich bei der Demokratie müsste das Parlament, die gesetzgebende Kraft, strikt getrennt sein von der Ausführenden, also von der Regierung, und die wiederum von der Justiz. Das ist hier nicht so ganz der Fall. Also wenn hier jemand, ja gut, ich finde es sehr gut, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben. Das heißt nicht wie zum Beispiel in Frankreich oder in Amerika so eine Präsidentiale, wo dann praktisch irgendwie so ein Monarch gewählt wird vom ganzen Volk, der dann irgendwie das Gefühl hat, dass er niemandem eine Rechenschaft schuldig ist. Das finde ich nicht gut. Ich finde, es sollte eine klare Trennung, wenn jemand dann in die Regierung kommt, müsste das Mandat im Parlament abgegeben werden und nicht mehr Einfluss, also der ist einfach weg. Der hat dafür jetzt ein Mandat, also der ist in der Regierung, raus, der hat nichts mehr im Parlament zu suchen.
Trennung von Amt und Mandat.
Trennung, ne? Ganz stark. Also das finde ich, das ist nämlich eines der wichtigsten Prinzipien, denn nur so kann es Kontrolle geben und Rechenschaft. Das finde ich auch, das müsste durchgesetzt werden. Das ist zum Beispiel auch, was auf EU-Ebene ganz schlimm ist, dass teilweise so eine Technokratie da entsteht, wie die Troika. Ja, also die wurde nie gewählt und die glaubt aber, die ganze Politik machen zu können in gewissen Momenten. Finde ich nicht gut.
Also da kann man stundenlang drüber sprechen natürlich, ne, was da alles zu machen ist. Was sie jetzt gerade gesagt hat, sie hat ja die Präsidialsysteme erwähnt. Das ist ja interessant, dass es Tendenzen gibt, immer irgendwelche starken Personen oben am Staat zu haben. Aber es ist eigentlich nicht im Sinne einer sachbezogenen, direkten Demokratie der Bevölkerung. Und man kann einen Staat auch führen, ohne dass es einen Staatschef gibt. Und wir haben ja eigentlich das Gute in Europa, dass wir direkt Länder haben in unserer Nachbarschaft, die das gar nicht haben und trotzdem sehr gut leben. Also beispielsweise die Schweiz hat gar keinen Staatschef. Die hat auch diese Trennung zwischen dem Mandat im Parlament und dem eigentlichen Regierungsleuten, den Ministern sozusagen, die da die sogenannten Bundesräte sind. Und so etwas müsste eigentlich auch in Deutschland und anderen Staaten bekannter sein, um mal eine Idee und eine Vision zu bekommen, wie ein Staat anders aufgebaut ist. Und dass wir eigentlich nicht mehr in diesem Zeitalter sind, wir haben da oben irgendeinen König oder einen Präsidenten und der regiert uns und der weiß schon in allen Dingen Bescheid, so wie Putin, der weiß auch in allem Bescheid.
Genau.
Und der macht das dann. Tatsächlich liegt die Weisheit bei den vielen, also Weisheit der vielen, Schwarmintelligenz oder wie auch immer. Es gibt ja schöne Studien von Soziologen, die sagen, wenn man es nur richtig gestaltet, kann eine Vielheit von Personen immer eine bessere Lösung finden als irgendwelche Experten, diese Superleute. Und vor vielen Jahren titelte mal der Spiegel in seinem Leitartikel, also auf der ersten Seite, Pöbel schlägt Einstein. Das könnte man eigentlich nochmal hervorkramen und sich darüber Gedanken machen, wie eigentlich die vielen uns besser regieren könnten als wenige Einzelne, wie wir das heute haben. Übrigens ist das keine neue Erkenntnis. Schon Kant schrieb, selbst ein Volk von Teufeln regiert sich besser, als unser Zar es hier tut. Also ein bisschen sprachlich anders, aber so frei nach meinen Worten. Ne?
Neue Kreationen. Vielen lieben Dank erstmal fürs Interview.
Wir können stundenlang schnippen.
Ja, ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war das Politopia-Magazin. heute für euch hier auf Radio X, eurem nicht kommerziellen Stadtradio. Ihr könnt diese Sendung für diejenigen, die das jetzt nicht live hören konnten, erstmal morgen Donnerstag 14 bis 15 Uhr nachhören oder selbstverständlich auch auf der Webseite politopiamagazin.de nachhören. Ich sage jetzt erstmal Mikrofon da für euch. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder 16 bis 17 Uhr. Danke fürs Zuhören und tschüss!